BR Heimat. Habe die Ehre.
Die Ehre hat Jochen Wopser. Ich grüße Sie herzlich und wir öffnen heute die Tür zu einer Schatzkammer. In dieser Kammer, da sind zum Beispiel Tagebücher drin oder Briefe prominenter Personen. Es gibt Notizzettel oder Autogrammkarten und immer sind es Schriftstücke, die eigenhändig geschrieben oder unterschrieben worden sind von einer Persönlichkeit der Zeitgeschichte. Autographen werden solche handschriftlichen Originale genannt und sie lösen seit Jahrhunderten eine Faszination aus, werden erforscht, gesammelt und gehandelt. Und ein Kenner auf diesem Gebiet ist der Autographensammler und Händler Klaus Meixen aus Würzburg. Willkommen, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Du hast ja zahlreiche Schriftstücke im Fundus deines Antiquariats. Du hast auch ein paar mitgebracht, die gucken wir uns mal an zusammen. Wie groß ist denn dieser Fundus insgesamt? Wie viele Originale hast du im Angebot derzeit?
Also ich habe laufend, das ändert sich leider nicht, immer so circa 10.000 Autographen in meinen Vorräten, weil es ist dann doch so, immer wieder begegnet ein Stück, da wird der sportliche Ehrgeiz geweckt, das will man unbedingt haben. Und so kommt es, dass sich die Zahl einfach nicht verringert, obwohl ich zunehmend kräftig verkaufe. Aber man kommt einfach nicht runter von diesen Zahlen.
Es ist ja auch ein weites Feld für Jäger und Sammler, für Fans und Forscher. Wir sprechen drüber, was sind denn das für Menschen, die sich von Autographen begeistern lassen? Was treibt sie an? Und was können uns allen solche Dokumente vor Augen führen, was sonst vielleicht verborgen bleibt? Und natürlich muss man auch über das Thema Original und Fälschung sprechen, denn als Händler hast du, Klaus, einen unbestechlichen Blick dafür, ob zum Beispiel ein Autogramm echt ist oder nicht. Habe die Ehre, heute mit einer Reise in die Welt der Autographen mit dem Sammler und Händler Klaus Meixner. Klaus, klär mal auf dieser ersten Station unserer Reise vielleicht mal ein paar grundsätzliche Aspekte. Wenn man den Begriff Autograph, wenn man den so an die Wurzel geht, dann landet man im Altgriechischen bei Auto für selbst und Graphein für Schreiben. Also übersetzt ist ein Autograph eine Selbstschrift. Produziert jetzt jede und jeder von uns einen Autographen, wenn man einen Brief mit der Hand schreibt, oder muss da auch unbedingt der Promi-Faktor erfüllt sein?
Naja, damit das Ganze gesammelt und gesucht wird, da gehört natürlich der Promi-Faktor dazu. Aber streng genommen, alles, was jemand selbst schreibt mit eigener Hand, ist ein Autograph. Das Wichtige dabei ist die Originalität. Also es muss nachgewiesen sein, dass die Person wirklich das selbst geschrieben hat. Das geht über die Handschrift oder die Unterschrift, die typische. Und da erkennt man dann, ja, das muss der selbst geschrieben haben. Eine Unterschrift oder eine Handschrift ist sowas Individuelles wie unsere Fingerabdrücke. Also es gibt eine perfekt jemandem zuordnenbare Handschrift.
Sind ja auch auf dem Markt, auf dem Autographenmarkt, durchaus ein paar Fälschungen unterwegs. Wie man die erkennt, ja, und wie man auch fälscht, da haben wir noch einen eigenen Blog vorbereitet. Jetzt gehen wir doch mal noch zu diesem prominenten Faktor, also der eben ausschlaggebend dafür ist, dass das dann auch gehandelt wird und es eine Nachfrage besteht. Beim Begriff Promi, den ich gerade so in den Raum geworfen habe, da denkt man erstmal an Stars und Sternchen unserer Zeit vielleicht. Ja. Im Bereich der Autographen ist der Begriff weiterzufassen. Es geht um Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Wer passt da alles rein in diese Gruppe, in diese Promi-Gruppe der Autographenkunst?
Letzten Endes jeder, der irgendwie einen öffentlichen Wert bekommen hat. Ja, ich sag da sehr salopp, ein Popstar in irgendeiner Weise geworden sein muss.
Zu seiner Zeit
eben. Zu seiner Zeit. Das kann ein Philosoph, ein Schriftsteller, ein Komponist sein. Leute, die sich einen Namen gemacht haben. Und je größer und bedeutender dieser Name ist, desto unwiderruflicher bleibt auch sein Wert.
Jetzt ist ja die Prominenz durchaus flüchtig. Ein Dichter, der zu seiner Zeit vielleicht bekannt war, prominent war, den kennt vielleicht heutzutage kaum noch jemand. Wie bemisst sich Prominenz? Geht es da vielleicht auch eher um Bedeutung als um den eigentlichen Bekanntheitsgrad?
Ja, es gibt einfach bestimmte Namen, die werden immer in den Kanon unserer Kultur gehören. Ja, jeder kennt Goethe, jeder kennt Mozart. Das sind Sachen, die werden immer prominent bleiben und gesucht. Wer heute ein Original von Mozart besitzt und wenn es nur ein kleines Schriftstück ist, der ist schon Millionär. Ja.
Der muss nicht mehr arbeiten dann.
Naja, wenn er es nicht verkaufen will, dann kann er sich dran freuen. Ich habe ja große Vorbilder gehabt. Einer derjenigen, der Autographen so richtig bedeutend gemacht hat, war Goethe, habe ich ja schon mal erwähnt.
Er hat selbst gesammelt.
Begeisterter Autographensammler. War sich auch nicht zu schade, sämtliche Zeitgenossen, die irgendwie bedeutend waren, anzuschreiben. Also in seiner Sammlung fanden sich auch unglaublich seltene Dinge. Irgendwelche Schauspieler oder Sänger. Da war der sich tatsächlich nicht zu schade, selbst als großer Kulturpapst selbst einen Brief zu schreiben, bitte schick mir ein Autogramm von dir.
Was ich mir gestern bei der Vorbereitung gedacht habe, es gibt ja auch Leute, die haben was Wichtiges gemacht, aber man weiß es eigentlich gar nicht. Also vergessene Erfinder zum Beispiel, also im 19. Jahrhundert gab es Philipp Reis, einen deutschen Physiker, der hat das erste Telefon erfunden, 1861. Den Ruhm, den hat dann Alexander Graham Bell eingestrichen, paar Jahre später. Aber trotzdem ist Philipp Reis eben, also der ist vergessen als Telefonerfinder. Aber ein Brief von ihm, der wäre jetzt dennoch ein Autograph, oder?
Natürlich, selbstverständlich. Ein echter Brief, den man nachweislich seiner Hand zuordnen kann, das ist dann ein wertvolles, gesuchtes Autograph. Auch wenn der Herr Reis ein bisschen im ungerechtfertigterweise nicht so beachtet wurde. Ich habe einen noch extremeren Fall, das ist der Thomas Alva Edison. Der hat regelrecht die Patente auf der ganzen Welt eingekauft und hat dann die Sachen als seine Eigenerfindungen rausgegeben.
Wird als Erfinder der Glühbirne unter anderem.
Zum Beispiel, ja. Wobei er da tatsächlich die bis heute beste Glühbirne entworfen hatte. Ne?
Oder ein anderes Beispiel, ich habe gestern so ein bisschen mich umgeschaut im Internet. Also Industriedesigner gibt's, der heißt Günther Kuberts und der hat 1968 die 0,7 Liter Sprudelflasche entworfen mit Noppen. Also die mal jeder hat die daheim. Jeder kennt die Flasche. Kaum jemand den Urheber. Aber wenn ich jetzt eine handschriftliche Notiz oder eine Skizze von ihm hätte, dann könnte ich zu dir kommen und sagen, was kriege ich dafür? Wollen wir die verkaufen?
Das schon, aber leider ist da das Bewusstsein der Menschen etwas unfair, muss man dazu sagen. Ja? Mhm. Es gibt oft Leute, die nur deswegen unvergesslich geworden sind, weil sie einen besonders saftigen Skandal hatten. Ja, was weiß ich. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Vater von der Lady Di, der sein Leben lang immer publiziert hat, die ist umgebracht worden, war Geheimdienst dahinter gesteckt und so weiter. Und nur diesem blöden Revolver-Stories ist es zu verdanken, dass dem seine Autographen heutzutage so gesammelt sind. Ich meine, er war ein mehrfacher Millionär in London, aber diese Aktivitäten von ihm, denen ist, und das ist unfair. Ja, weil die meisten Leute, die sollten wirklich nach ihren Verdiensten bewertet werden. Aber nein, es geht wirklich einzig und allein um den sogenannten Promi-Faktor.
Gehen wir doch mal noch dazu, was alles reinpasst an, ja, ich nenne es jetzt mal Trägermedien, ein bisschen hochgestochen für die Autographen. Das kann natürlich ein Brief sein, ein handschriftlicher Brief.
Naja, los ging es mal überhaupt mit der Idee, man muss bestimmte Unterlagen aufheben. Ja, das sind meistens Verträge gewesen, Urkunden. Da gibt es schon Beispiele aus dem Mittelalter sogar. Ja, die allerdings noch etwas seltsam authentifiziert wurden meistens. Da ist meistens nur die Zeichen des Schreibers oder des vereidigten Notars, falls es schon dieses Wort gab. Und später hat man dann versucht, diese Authentizität mit besonderes gehüteten Siegeln herzustellen. Da hat man dann große hölzerne Wannen hergestellt und hat da dann das Wachs reingegossen und dann obendrauf das Siegel gedrückt. Und das sind Sachen, die frühesten Urkunden oder aufbewahrten Schriftstücke.
Und das geht ja wirklich, also dein Fundus mit über 10.000 Stücken, der beginnt ja, wir werden noch einige Stücke beispielhaft erläutern, ja, ein paar Jahrhunderte zur Zeit des Barock zum Beispiel, aber es sind auch Autogramme dabei von heutigen Sportlern, von Filmstars, und ein Autogramm ist auch ein Autograf, wenn es ein Promi ist, der da signiert und unterschrieben hat.
Ja, also in der Volkskunde sagt man, dass gesunkene Kultur gut, das ging eben zunächst mal um große rechtlich wichtige Verträge. Und erst in späteren Zeiten ist es dann zu sozusagen einem Massenphänomen geworden. Und die unterste Stufe ist tatsächlich derjenige, der Autogramme wie Briefmarken sammelt. Wobei ich jetzt unterste Stufe gar nicht schlecht machen will, weil es ist schon irre, wenn man zum Beispiel die sämtliche erfolgreichen Deutschlandmeister im Fußball als Autogramm vorliegen hat, vollständig.
Seit mehr als einem halben Jahrhundert beschäftigt sich Klaus Meixner mit Autografen. So steht's auf der Internetseite deines Würzburger Antiquariats. Das ist spezialisiert auf Handgeschriebenes von Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Klaus, du bist meines Wissens 67, stimmt's?
Ja.
Für mehr als 50 Jahre Erfahrung musst du also ganz schön früh angefangen haben, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wie früh war das genau? Wie jung warst du damals?
Also das war 73, da war ich 15. Mhm. Da haben meine Eltern diese Idee gehabt, dieses Autografengeschäft zu gründen. Ging natürlich alles noch ganz einfach in Handarbeit und nur am Feierabend hat man da mal ein bisschen rumgekruscht und so weiter. Aber es war wider Erwarten ein solcher Erfolg, gleich am Anfang schon, schon mit der ersten Liste, Verkaufsliste, die meine Eltern rausgegeben haben, waren sie überfordert, das selbst zu machen. Alleine.
Du bist in Würzburg aufgewachsen?
Ja.
Was gab den Ausschlag, dass deine Eltern gesagt haben, wir machen das am Feierabend als
Nebenberuf? Also mein Großvater, Josef Meixner, großer Bauunternehmer und wichtig im Wiederaufbau der Stadt, der hat mehrere Sammlungen gehabt. Das hat früher zum guten Ton in der Bourgeoisie gehört, etwas zu sammeln. Und meistens natürlich Münzen. Und Briefmarken. Und die eine Sammlung hat mein Onkel bekommen und die Briefmarkensammlung hat mein Vater bekommen. Und es war allerdings wirklich eine stur zusammengestellte Sammlung. Mhm. Keine Besonderheiten, sondern wirklich akribisch, Jahrgang so und so.
Ja.
Und da war aber was Besonderes dabei. Da waren First-Day-Covers, Ersttagsbriefe von Prominenten, deren Marke rauskam. Lübcke, Adenauer, man kennt so Fälle.
Ja.
Und die haben dann tatsächlich reihenweise diese Sonderstempel signiert.
Also da waren schon Autografen sozusagen auch in
das
dieser
Sammlung? Das waren Originale. Also mein Vater war ganz verblüfft, er hat es erst gar nicht glauben können, dass er da auf einmal einen echten Adenauer in der Hand hat. Ja? Und das hat ihn so fasziniert, dass er sich ein bisschen tiefer mit dieser ganzen Materie beschäftigt hat. Und er war gleich gefangen von dieser Vielfalt an Wissensgebieten, in die man da reinkommt und auch die Bedeutung, die kulturelle von handschriftlichen Nachlässen, dass er das zu seinem Hobby gemacht hat. Nun war er als Bauunternehmer, Erbe etwas gelangweilt und hat dann immer schon davon geträumt, eigentlich kulturell will er was machen. Und da ist er dann relativ schlau auf die Idee gekommen, da ein Geschäft draus zu machen.
Und der Zuspruch, der war von Anfang an gut?
Der war verblüffend. Da waren sofort aus ganz Deutschland Archive da. Und ich meine, es ist nichts Neues gewesen, Autografen zu sammeln. Ne? Wir haben ja schon von Goethe geredet.
Ja.
Es gibt
eine lange Traditionslinie.
Es gibt auch große Auktionshäuser, die sich damit beschäftigen. Aber was eben auch sehr spannend war, das war dieses Alltägliche. Einfach nur eine Unterschrift auf einem Briefumschlag.
Das hat ja einen besonderen Reiz. Also werden wir nachher auch nochmal sprechen, was es für
Autografen. Auch preislich vor allem.
Also preislich. Ja, und du als junger Kerl, als Steppke, bist dann da auch so mit
rein? Ich war auch sehr angesteckt.
Hast du auch selber dann begonnen zu sammeln?
Nee, das kann man nicht sagen. Nee. Wenn man sich mal entschlossen hat, einen Handel zu betreiben, dann ist es für mich einfach das Bewusstsein, sowas habe ich schon mal gehabt. Ja?
Ja.
Und das ist auch mein Ehrgeiz. Ich will mal einen echten Beethoven haben, der durch meine Hände gegangen ist. Aber dann kann ich ja mein Geschäft schließen, wenn ich den dann behalte.
Das stimmt. Aber du warst dann Teenager, 14, 15, und hast dann mitbekommen, wie deine Eltern mit diesem Autografenhandel begonnen haben. Und hast dann da auch, war das bei euch zu Hause oder war das?
Ja, ja, das war ja das Spannende, dass man noch vollkommen wie in der Steinzeit war. Man musste alles selbst entwickeln. Wir haben die Blätter von solchen Listen, wie ich eine auch hier mitgebracht habe, haben wir vom Verlag ungefaltet bekommen und wir mussten sie dann daheim noch zusammenfalten.
Du hast eine aktuelle Verkaufsliste dabei, muss man dazu sagen. Ja, genau, man sieht sie jetzt nicht, man hört sie ein bisschen gruscheln, aber genau, wie habt ihr...
Und da waren wir tatsächlich wie Homework im Kreis gesessen. Und haben hier Fließbandarbeit gemacht.
Und die wurden dann verschickt, diese Listen. Internet gab es ja logischerweise noch nicht. Wie habt ihr eure Kundschaft erreicht?
Einfach alle möglichen Adressen, ja, die man, wo man sich vorstellen konnte, das sind Menschen, die könnten daran Interesse haben. Und natürlich auch Zeitungsannoncen. Also in die Werbung hat man früher da noch viel, viel mehr gesteckt als heutzutage. Heutzutage musste vor allem ein Webdesigner bezahlen.
Ja, ja. Die Zeitungen hatten ja, das war ja, hatten ja quasi eine Monopolstellung. Also die hatten ja auch noch riesige Auflagen dann, ne? Also da hat man auch viele Leute erreicht durch eine Zeitungsannonce.
Ja, wobei es immer ein bisschen schwierig war, aber es gab Firmen, die haben das angeboten. Da konntest du, was weiß ich, einfach 5000 Adressen von deutschen Sammlern kaufen, sozusagen. Mhm. Und dann hat man 5000 drucken lassen und hat wirklich handschriftlich die alle bedient. Ja, und es war ganz nett für mich. Ich habe dabei Musik gehört und immer wieder war ich konfrontiert mit tollen Themen und habe mich dahin gehockt, konnte ein paar Euro Taschengeld verdienen. Es hat sich dann allerdings relativ früh auch rausgestellt, dass ich der geradezu ideale Erbe mal bin von der ganzen Geschichte. Und ausgerechnet so um die Zeit, als mein Vater gestorben ist, 2004, Anfang der 2000er Jahre, kam dann auch das ganze Internet zum Tragen. Und das war für meine Eltern ein Grauen. Ja, ich verstehe auch, warum.
Und es war dann aber ein Punkt, wo du dich sozusagen
genau, da, stark einbringen konntest. Genau, da haben die dann gesagt, pass mal auf, ne, jetzt übernimm du diese Abteilung. Es hat sich dann auch herausgestellt, dass ich recht gut eingekauft habe. Wobei meine Mutter die bessere war, was die Echtheitsbestimmung angegangen ist. Da war die ganz toll. Aber dass ich gewusst habe, dass was man jetzt sinnvoll anlegen kann an Geld. Ich habe da meinen Vater auch auf Auktionen begleitet und wir haben uns gegenseitig mit Ellenbogenstupsen verständigt. Und das war manchmal so toll, was ich ausgesucht hatte, dass es eigentlich gar keine Alternative mehr gab, dass ich das mal machen werde.
Da bist du dann reingewachsen. Gibt es noch Stücke in deinem Fundus von rund 10.000 Schriftstücken aus dieser Zeit deiner Eltern, die da schon im Fundus waren?
Ich könnte mir vorstellen, ein paar Autogramme vielleicht. Ja, so, ich habe ein paar Autogramme von alten Politikern, Erhard, Strauß, solche Leute. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine oder andere noch in diese Zeiten zurückreicht. Aber Gott sei Dank, muss ich sagen, das ist das sogenannte Kleinvieh, das auch Mist macht. Mhm. Die Sachen laufen, die werden gesucht und verkauft. Zumal es eben viele, viele Fälschungen gibt und möchte gern Autografen, die von Leuten, die davon keine Ahnung haben, nicht beachtet werden.
Sie können für Gänsehaut sorgen und Ehrfurcht auslösen, wissenschaftliches Interesse oder die pure Freude eines Fans. Handschriftliche Produkte von bekannten Persönlichkeiten, von der Autogrammkarte bis zur Partitur einer Sinfonie, das sind sogenannte Autographen, und das Spezialgebiet von Klaus Meixner. Klaus, diese Faszination für Autografen, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Wie würdest du das persönlich auf den Punkt bringen, was an Autografen, an diesen handschriftlichen Zeugnissen zieht die Menschen in den Bann?
Also da will ich mich gerne auf unseren großen Kulturpapst berufen, den Johann Wolfgang von Goethe. Der war nämlich einer derjenigen, der dieses Autographensammeln in breiten Bildungskreisen verbreitet hat. Er war selber fasziniert. Er hat gesagt, nichts, was es gibt sonst an Hinterlassenschaft von einem Menschen, ist für ihn so bedeutend und direkt magisch. Das ist fast schon eine esoterische Sache, wie ein Autograf. Denn dann hat er auf magische Weise sich diese Persönlichkeit direkt vergegenwärtigt. Ja, und ich kann auch ein schönes Beispiel geben. Ich habe mal gelesen, dass mal 15 Kleider von der Sisi versteigert worden.
Mhm. Also von der echten Sisi, nicht von der Romy Schneider. Sisi. Mhm.
Jetzt haben aber solche Könige sich von jedem Kleid gleich 15 Stück machen lassen. Jetzt ist die Frage, ob die Sisi das jemals angehabt hat. Ja? Bei einem Autograf weiß ich immer, da muss die Hand des Schreibers tatsächlich drauf geruht haben.
Also es ist ein authentisches Speichermedium, bei dem der Schreibende, ja, die Schreiberin, der Schreiber, der es in die Welt gesetzt hat, sozusagen durch seine Handschrift, mit in Berührung war. Und dieser Moment ist sozusagen auch ein bisschen konserviert dann.
Genau. Ich piekse da direkt in eine authentische Stelle seines Lebens hinein. So würde ich das umschreiben. Na, ich habe auf einmal durch dieses Alltägliche, sagen wir mal, von einem privaten Brief, habe ich genau diesen Punkt im Leben der Person erwischt. Und das bringt mir mehr, als wenn ich eine ganze Doku über diese Person sehe, weil ich ganz einfach merke, was war das für ein Typ, wie ist der umgegangen mit seinem Mitmenschen und so weiter.
Ja, ich könnte mir vorstellen, gerade bei ganz bekannten Persönlichkeiten hat es einen großen Reiz, wenn man, sagen wir mal, so private Stücke hat, also flüchtige Notizen oder Tagebücher, wo man auch so ein bisschen, ja, vielleicht hinter die Fassade des offiziellen Bilds gucken kann, auch hinter das Werk und so ein bisschen was mitkriegt vielleicht. Mensch, der hat auch ähnliche Sorgen und Gedanken gehabt wie ich, diese Geistesgröße. Das kann ja auch natürlich. Für so eine Hemmschwelle kann das doch auch senken, oder?
Ja, nee, dadurch, dass es eben diese ganz besondere Person ist, ja, dadurch wird das dann schon ein bisschen magisch.
Hm? Nee, ich meine auch eine Hemmschwelle, dass man eben so einen Zugang zur realen Person findet, dass man sich vielleicht auch mit Themen, mit Büchern, mit Gedichten auseinandersetzt, wo man sonst vielleicht sagen würde, Mensch, das ist doch gar nichts für mich.
Ja, was auch die Hintergründe zu seinen Werken sind da natürlich gut erklärbar. Ja, ein Musikstück wird ein anderes, wenn das ein Komponist oben auf einer Almhütte geschrieben hat, als wenn er es daheim an seinem alltäglichen Schreibtisch geschrieben hat. Ja, das kann man dann manchmal, wenn man dieses Autograph richtig einordnen kann, meistens ist es ja sogar auch datiert von dem Schreiber, da kann man dann zurückverfolgen, wie es zu diesem Werk kam, das da gerade entstanden ist.
Man kann sagen, dass Geschichte dann, Kunstgeschichte oder auch große Geschichte auf der politischen Bühne, vielleicht dann tatsächlich greifbar wird und lebendig wird in solchen Autographen, was man sonst nur vielleicht aus trockenen Geschichtsbüchern kennt.
Ja.
Und da offenbart sich das dann.
Man ist mittendrin. Ich sag ja, man stürzt sich an einem Punkt des Lebens von dieser Person. Auch übrigens beim Autogramm. Ja, es ist auch ganz erstaunlich, auch kein Autogramm gleicht dem anderen perfekt. Ne? Einmal ist es eh breiter geschrieben, mal ist der Abstrich viel höher vom Wort. Und das hängt auch mit der momentanen Verfassung der Person zusammen. Ja? Wenn zum Beispiel ein Maradona ein Autogramm gibt auf dem Fußballfeld, wenn er gerade direkt vom Spiel kommt, noch voll unter Adrenalin steckt und auf der anderen Seite vollkommen groggy und gibt im Vorbeigehen jemandem da so ein Autogramm, da ist das alles drin. Ne, dieses Spiel. Ja. Was anders ist es, wenn er daheim hockt und kriegt von seinem Verlag eine Kiste mit Autogrammfotos, die soll er bis zum Wochenende alle autogrammiert haben. Das ist was ganz anderes dann. Da fallen auch die Unterschriften anders aus.
Also der Moment, in dem dieses Autograph angefertigt wurde, entstanden ist, der ist wirklich dann auch ablesbar und auch spürbar in gewisser Weise.
Also nicht immer, kann man sagen. Es gibt
aber
Leute.
Das ist, gehört zu dieser Magie dazu, die du angesprochen hast.
Ja.
Dass es ein sinnliches Erlebnis auch ist, sich mit Autografen zu beschäftigen.
Man sieht oft, dass Unterschriften so richtig schnell hingeklatscht wurden. Die sind oft aus interessanteren Zusammenhängen, weil wie gesagt, wenn zum Beispiel jemand gerade nach dem Konzert von der Bühne kommt und gibt dann ein Autogramm oder schreibt alles Liebe der kleinen so und so oder sowas, dann kann man oft eine schlampigere und schlimmere Schrift haben, als wenn einer fein säuberlich und ordentlich daheim für seinen Verlag oder für sein Studio da die Unterschriften anfertigt.
Ich hab mal ein interessantes Erlebnis gehabt in Weimar. Da konnte ich in ein Notizbuch reingucken, in einem Archiv von Friedrich Nietzsche. Philosoph. Und der hat viel Notizbücher gemacht, hat auch im Gehen, beim Spazierengehen oder umherirren, hat er viele Notizen gemacht. Und das war eine echte Sauklaue. Und neben Ideen für sein Werk stand dann zum Beispiel Zahnbürste. Das war dann so eine Einkaufsmemo, so eine persönliche Erinnerung. Und ich fand das durchaus anrührend.
Ja.
Wie sich da das Private sozusagen reinmischt dann. Man kriegt einen ganz anderen Zugang.
Ja, also bei Nietzsche, da gibt es auch ein paar Essays von ihm über dieses Phänomen. Je nachdem, was er gegessen hat, zum Beispiel, so fällt dann seine Philosophie aus, die er da niederbringt. Und das ist natürlich für die Form der Schrift noch wichtiger.
Ja? Auch ein bekannter Kopf, der meines Wissens Autografen gesammelt hat. Das ist der Schriftsteller Stefan Zweig, in Wien geboren. Wir springen ins 20. Jahrhundert, da ist er gestorben 1942 in Brasilien im Exil wegen des Nationalsozialismus. Und der muss auch schon ganz früh angefangen haben, Autografen zu sammeln. Und du schreibst auf deiner Internetseite, dass du sogar mal Teile seiner Sammlung selbst in Augenschein nehmen konntest.
Ja, da
was waren das für Momente?
2000 rum muss das gewesen sein, war eine Ausstellung im Historischen Nationalmuseum, glaube ich heißt es, oder Deutsches Nationalmuseum in Berlin. Und nachdem das auch in der Nähe von einem Auktionshaus stattgefunden hat, bin ich da nach der Auktion sogar noch reingerannt und habe mir das angeschaut. Ein bisschen ein Problem ist, dass das alles sehr finster ist, damit keine Lichtschäden entstehen. Und da waren dann wirklich Millionen Stücke zu betrachten. Etwa eine Reinschrift, eine kleine Nachtmusik von Mozart. Ja, echt von Mozart. Ja, das war für mich natürlich schon, ich war da mehrfach vom Donner gerührt, als ich solche Dinge dann gesehen habe. Und da war der, sogar hat er noch weit den Goethe überholt, also die Sammlung von Stefan Zweig, die galt mal als die bedeutendste, die ein Sammler zusammengebracht hat in seinem Leben.
So, jetzt gehen wir mal mitten rein in den Arbeitsalltag des Fachantiquars Klaus Meixner, einem Händler für Selbstgeschriebenes von bedeutenden Personen der Zeitgeschichte. Tausende solcher Autografen hast du aktuell in deinem Fundus daheim in Würzburg. Wie behältst du bei so einer Fülle den Überblick, wenn dann eine Anfrage kommt?
Ja, also da muss ich sagen, das geht aus dem Bauch heraus. Ich habe das Gefühl, ich habe unheimlich viel in meinem Kopf, so wie andere Daten von Jahreszeiten oder was, so sind es bei mir die vielen, vielen Autografen, die ich in meinem Kopf habe. Ich erkenne auch sehr, sehr viele Stücke wieder, wenn ich sie mal verkauft habe und die dann wieder im Handel auftauchen, da sage ich, ach, das hat ja der und der damals von mir gekauft. Das passiert mir relativ häufig.
Aber bei 10.000 Stücken, mehr als 10.000. Hast du da Computerunterstützung?
Natürlich.
Schon.
Ich muss ja jedes einzelne Stück auch auf die Schnelle finden können. Die Stücke bekommen jeden, was gerade frei ist an Nummern, weil ich begrenze die Nummern auf 10.000 Stück. Das ist die Obergrenze. Und deswegen nehme ich immer wieder die alten freien Nummern bei und sonst wird das Lagern unmöglich. Und kommt es dann schon meistens so, dass mir schon das, allein durch das Suchen des Stückes fällt mir dann genau ein, ach, das ist ja der und der Brief und der hat doch diese besonders schöne Unterschrift oder da ist ja auch noch ein Umschlag mit dabei, ein eigenhändiger.
Sehr schön.
Das passiert dann.
Und du hast die Lagerung schon angesprochen. Jetzt sind ja, Schriftstücke aus verschiedenen Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ja, auch empfindliche Güter, also die sind ja auch ganz schön wertvoll teilweise.
Man sollte ähnlich wie bei Grafiken Lichtkontakt vermeiden. Mhm. Oder es gibt spezielles Glas, gedunkeltes Glas. Wenn man es aufhängen will, unbedingt so eine Urkunde, dann nur unter eingedunkeltem Glas und in irgendeiner Ecke, wo keine direkte Sonneneinstrahlung stattfinden
kann. Weil es sonst gnadenlos ausbleicht.
Ja, ich hatte mal eine schöne Urkunde von Ludwig II. Zum Beispiel, dem Kini. Und da waren von seiner Unterschrift wirklich nur noch ein paar einzelne Stellen übrig. Alles andere war weggebleicht, weil das war von einem Industriellen in München.
Der wollte, dass es gesehen wird,
das genau, Stück. Genau, der wollte diese Stücke, repräsentative Autografen, in seinem Büro hängen haben. Ja.
Nur sind sie dann langsam verschwunden.
Naja, nicht alle. Mhm. Aber speziell bei diesem Ludwig war es ganz schade, weil nur noch der Rest, den man lesen konnte, hat darauf gedeutet, dass diese verschwundene Unterschrift, von der da noch ein paar Punkte übrig sind, mal vom Ludwig dem Zweiten war.
Ne? Also du hast deine Stücke natürlich fachgerecht gelagert, vor Licht und auch Luftfeuchtigkeit zum Beispiel geschützt. Ja. Wie kommst du an Neuzugänge? Jetzt weiß ich, Journalisten haben einen Quellenschutz, vielleicht auch Antiquare wie du haben vielleicht auch einen Quellenschutz, aber ein bisschen interessiert es mich natürlich schon.
Ja, ganz grundsätzlich gibt es ja immer wieder Auktionen, meistens Antiquariatsauktionen, bei denen Autografen nur noch ein Kapitel ist. Ja, man unterscheidet ja wissenschaftliche Bücher, Romane und so weiter. Und da kommt dann irgendwann ein Kapitel Autografen und dann hat so einer 20 Stück. Und unter Umständen kann man da ganz gut einkaufen. Mhm. Es geht immer ein bisschen drum, weiß der überhaupt, was er da hat?
Ja, das ist ja die Frage, kann man da auch noch so ein bisschen, wenn man sich gut auskennt, Geheimtipps vielleicht kennt und weiß, ja, da könnte ein Markt entstehen oder ich habe den oder den einen Sammler in der Hinterhand, dass man nicht nur die großen, ganz großen Namen kauft, die wahrscheinlich super teuer dann auf dem Markt sind, sondern auch so, ja, besondere Stücke.
Ganz genau. Mhm. Das ist sogar der große Reiz. Ja, ich habe beim Einkaufen oft einen eventuellen Käufer dafür schon im Kopf.
Weil du schon weißt, der interessiert sich oder die interessiert sich für das Gebiet.
Der flippt aus, wenn er das Stück sieht.
Ja, so. Und in dir drin ist dein Hüpfzahn so und guckst dich so unhofft und Mensch, hoffentlich ist kein anderer hier in dem Raum auf genau dieses Stück spitz, oder?
Ja, das ist sowieso die große Angst. Das größte Problem bei Auktionen sind natürlich die Mitbieter.
Das ist schon doof, ne, dass da auch noch andere dabei sind.
Ja, die sich auch mindestens genauso auskennen, wie man selber.
Genau. Auf Flohmärkten ist es ja manchmal so, dass, ich sammle zum Beispiel Schallplatten. Klar, es gibt Händlerprofis, die wissen dann auch, was sie für ihre Schallplatten zu verlangen haben.
Ja.
Aber es gibt eben auch Haushaltsauflösungen auf dem Flohmarkt, wo die Oma vielleicht vom Sohn die Schallplatten verhökert. Manchmal sage ich dann sogar schon, das würde ich ein bisschen mehr verlangen, muss ich sagen. Ist mir auch schon passiert, dass ich Skrupel hatte, für echt tolle Platten aus den 70ern nur irgendwie ein paar Kröten zu bezahlen. Aber bist du auch auf Flohmärkten unterwegs?
Also ich hatte mal das große Glück, da hatte ich nichts zu tun, war in Köln und anstatt da irgendwie durch die Gassen zu wandern, bin ich an einen Flohmarkt am Mainufer gegangen und bei einem Antiquar, also tatsächlich einem Profi, habe ich einen ganzen Stoß Autogramme, meistens aus der Schlagerwelt, Roy Black und so ein Kram. Aber diesen ganzen Stoß habe ich dem für einen Hunderter abgekauft und da waren Sachen dabei. Ja, da war ein David Bowie zum Beispiel dabei.
Mhm.
Ja? Oder die Gruppe Can.
Oh ja, auch mit Kölner Wurzeln. Ja, also, ja. Da warst du dann am Rhein, warst du dann, ja. Genau.
Aber das war mehr Zufall. Mhm.
Aber da kann man schon so besondere Funde machen. Und wenn man das dann merkt, da hüpft es dann in einem drin. Oder wie geht's dir dann dabei?
Ja, wie ich das gekauft hatte, da habe ich natürlich so richtig, das war heute ein toller Tag. Ja. So weit geht es schon. Aber meine liebsten Lieferanten sind Leute, bei denen der Opa gestorben ist, sagen wir mal.
So traurig es ist natürlich.
So traurig das ist. Aber das Problem ist, was macht man mit dem seiner Sammlung? Mhm. Der hat Autografen gesammelt und die Nachkommen, die sagen, komm, dann machen wir es wenigstens schnell zu Geld. Dann können wir es untereinander aufteilen. Keiner von uns interessiert sich für Autografen zum Beispiel. Und solche Leute sind dann natürlich toll. Da kaufe ich dann eine ganze Kiste mit dem Bewusstsein, da sind 3, 4, 5 richtig tolle Stücke mit dabei. Oder einer, der hat nur Sachen aus der Kirchengeschichte gesammelt. Und ich weiß genau, ich habe 2 Museen an der Hand, die ganz furchtbar wild auf echt wichtige Dokumente aus der Kirchengeschichte sind. Ne? Also das ist für mich die angenehmste und bisher erfolgreichste Methode gewesen, wie ich an Autografen gekommen bin.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, bei dir sind sie in guten Händen und werden in gute Hände abgegeben.
Ja, und vor allem, ich erkenne die Echtheit und die Relevanz. Ja, das ist wichtig.
Also ich stelle es mir gar nicht so einfach vor, wenn man von einem Sammelgebiet selbst so angetan ist wie Klaus Meixner vom Gebiet der Autografen, dem Selbstgeschriebenen von bekannten Personen. Da lebt man als Sammler, aber eben auch vor allem als Händler davon, die Schätze zu verkaufen, die man im Fundus hat, gerade auch die besonders faszinierenden und wertvollen Originale. Ob das ein Spagat für Klaus Meixner ist, den er hinbekommen muss, wer seine Kunden sind, wo die herkommen, was die antreibt und ob es vielleicht doch ein paar Stücke gibt, die er einfach nicht verkaufen kann. Zum Beispiel darüber sprechen wir gleich in Stunde 2 von Habe die Ehre hier auf BR Heimat.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Echt oder unecht? Das ist ja die Frage im Fundus von Klaus Meixner in Würzburg, denn der Antiquar, der handelt mit originalen Handschriften berühmter Personen. Bei besonders gefragten Autografen können da ganz hübsche Preise ausgerufen und erzielt werden. Und wo die Nachfrage nach Originalen besteht, da sind auch die Fälschungen nicht weit. Da ist es natürlich grundlegend wichtig für Klaus Meixner, dass er nur echte hat, Originale in seinem Fundus, dass er seiner Kundschaft echte Handschriften anbietet und verkauft. Und so hat er sich im Lauf von mehr als 50 Jahren Erfahrung eine Expertise drauf geschafft, einen Profiblick für Original und Fälschung. Wie häufig einem als Autografenhändler Fälschungen unterkommen, was es da an Betrugsmethoden gibt und wie man sie erkennt und enttarnt, das sind einige unserer Themen jetzt in der zweiten Stunde von Habe die Ehre. Klaus Meixner, wie oft kommt es denn eigentlich vor, dass dir als Händler, der auf handschriftliche Originale von Promis spezialisiert ist, Prominente der verschiedenen Epochen, dass dir vermeintliche Originale unter die Nase gehalten werden, die aber eigentlich Fälschungen sind. Wie üblich ist das in deinem Berufsalltag?
Also ganz mal von vornherein, es gibt keinen Händler auf der ganzen Welt und keinen Sachverständigen, der nicht auch schon mal auf eine Fälschung reingefallen wäre. Mhm. Es gibt fantastische Fälschungen. Da gibt es zum Beispiel einen Fälscherkreis in der ehemaligen DDR. Das sind alte Stasi-Mitarbeiter. Die fälschen dermaßen gut, dass auch ich drauf reingefallen bin. Ich bin da erst drauf gekommen, als ich ein vermeintliches Kafka-handgeschriebenes Gedicht hatte. Und das war so ein grauenhafter Kitsch. So in die Allgemeinplätze rein, dass ich gesagt habe, niemals hat ein Kafka so unoriginell gedichtet.
Ja. Also da war es jetzt nicht die Fälschung der Handschrift an sich oder des Papiers.
Die war toll. Die Fälschung war fast perfekt.
Es war der Inhalt, der dich stutzig
gemacht
hat.
Wenn man dann mal weiß, dass was Fälschung ist, dann entdeckt man natürlich die Fehler, die drin sind.
Wenn man erstmal sensibilisiert oder alarmiert ist, dann.
Ja, dann entdeckt man auf einmal, dass die T-Striche viel zu niedrig im T angesetzt sind oder sowas. Aber dazu gehört schon dieser Schritt, erstmal wirklich eindeutig zu sagen, nee, Das ist nicht richtig.
Aber es kommt schon oft vor?
Das kommt schon hin und da vor, selbstverständlich. Mhm. Also ich hatte mal ein Goethe gekauft, sehr schön, auch wunderbar belegt, zitiert in einem Buch sogar das Stück. Aber das war wahrscheinlich der Grund. Ich bin dann vom Goethe-Archiv in Weimar angerufen worden, sogar netterweise. Und die haben mir gesagt, dass von demselben Stück mindestens 20 Stück bestehen. Und zwar alles Fälschungen schon zu Lebzeiten, aus den Lebzeiten von Goethe. Also der hat den Hype ausgelöst und dann hat er aber auch schon gleich dafür gesorgt, dass da eine riesen Riege von Menschen da ist, die da ein Geschäft draus gemacht haben, die Sachen zu fälschen.
Also kein Phänomen unserer Zeit oder sagen wir mal der Zeit ab 1950, dass Fälschungen zum Beispiel von Autogrammen auf dem Markt sind, sondern das ging durch die Jahrhunderte durch.
Ja, die Kirche hat ja aus politischen Gründen gefälscht. Jeder kennt die berühmte konstantinische Schenkung in der Entstehung des Christenheit. Das ist eine Fälschung im Auftrag der Kirche gewesen.
Gilt denn, wenn man das Beispiel Goethe nimmt, die Faustregel, je bekannter oder bedeutender der Prominente die Person, desto mehr Fälschungen kursieren auf dem Markt?
Ist ja, vor allem, manche sind sehr einfach zu fälschen. Da wird es natürlich mehr geben, als von welchen, die sehr kompliziert zu fälschen sind.
Wäre es einfach zu fälschen? Wäre es zum Beispiel vergleichsweise einfach zu fälschen?
Naja, da gibt es natürlich viele Lebende. Ich habe ganz momentan einen Fall, wo ich mal wieder auf was reingefallen bin, muss ich sagen. Das gibt's bei Tausenden von Autografen, die durch meine Hände gehen. Ich habe jemanden einen Keith Haring verkauft.
Bildender Künstler.
Echt und ganz klein und in einer Ecke steht aber Copyright. Und das war die Fälschung ist Keith Haring 86, hat er drauf geschrieben, angeblich. Und die Karte wurde aber erst 94 produziert.
Ah, sehr schön. Dann gab's da doch einen kleinen
Nur
Hinweis.
Daran war es zu merken auch. Also manche sind leicht zu fälschen und werden gerne deswegen gefälscht. Wieder andere sind schwieriger, aber letzten Endes zählt der Betrag, was es kostet. Jeder erinnert sich auch an die tolle Geschichte von dem Konrad Kujau, die Hitler-Tagebücher.
Die damals, glaube ich, der Stern gekauft hatte, oder?
Ja, die waren auch sehr gut gefälscht.
Gut gefälscht.
Muss man echt sagen. Alle Kompliment dem Herrn Kujau. Die ganze Sache ist dann erst wirklich dadurch aufgeflogen, dass er als Vorbild eine Schrift von Hitler verwendet hatte, die von ein paar Jahren vorher schon stammte und nicht zeitgleich war.
Jetzt, ich war ja bei dir im Büro sozusagen zum Vorgespräch und da hattest du mir ein paar Autogrammkarten unter die Nase gehalten. Du hast auch, ich glaube, zwei von dem Konvolut mitgebracht, das du da gekauft hattest aus dem Bestand einer Sammlerin. Und da hattest du mir gesagt, das ist eine Fälschung, das ist eine Fälschung, das ist eine Fälschung. Und ich konnte es eigentlich bei keiner glauben. Es gibt auch ganz verschiedene Methoden zu fälschen. Das eine ist ein, wie heißt es, Copy-Pen? Oder?
Naja, es gibt ein Autopen.
Autopen.
Das ist ein Gerät, wo man quasi einmal seine Unterschrift eingibt und dann kann die Sekretärin per Knopfdruck einen Autopen,
ein automatischer
wörtlich übersetzt,
Stift.
Den Stift, die Unterschrift schreiben lassen. Und das ist die gemeinste Fälschung eigentlich, die es gibt, weil das ist ja wirklich an der Originalschrift abgenommen worden. Das ist nur erkennbar damit, dass niemals zweimal eine Unterschrift exakt gleich sein kann.
Also es gibt immer minimale Abweichungen.
Minimale Abweichungen. Und wenn einer 10.000 Stück am Stück fälscht, unterschreibt, Promi, nie wird eins genauso wie das andere sein. Und wenn das passiert, dann kann man sicher sein, das ist ein Autopen.
Also eigentlich im guten, also eigentlich war es für eine Sekretärin gemacht oder für einen Sekretär, aber die
meistens stammt es dann von Sekretär.
Das Fälschervolk hat sich dann auch das zunutze gemacht oder hat der Sekretär das dann vielleicht in Umlauf gebracht?
Es ist so, viele Promis werden von Fans angeschrieben und dann gibt es Fanclubs oder auch die Sekretärin selbst, die will einfach diesen Bedarf an Unterschriften befriedigen. Mhm. Und manchen Promis ist es auch sehr lästig, Autogramme zu schreiben. Mhm. Ja, und die, früher vor allem, als das noch nicht so bekannt war mit dem Autopen, die haben dann einfach angefangen, mit Autopen ihre Unterschrift vervielfältigen zu lassen. Ja, da gab es ein paar, ganz schlimm sind da zum Beispiel amerikanische Präsidenten, von einem Reagan zum Beispiel gibt. Da muss man schon sehr viel Glück haben, wenn man einen echten hat.
Aber wenn man dann einen hat, dann ist wahrscheinlich auch der Wert entsprechend, oder?
Natürlich, das steigert den Preis, wenn man dann einen eindeutig echten hat. Aber es ist oft sehr schwer zu erkennen. Ja. Mhm. Und dann gibt es natürlich Leute, die einfach begabt sind, Unterschriften nachzumachen. Die gibt es leider Gottes sehr häufig. Man muss schon arg aufpassen bei der ganzen Sache. Ich habe hier zum Beispiel eine Prince-Unterschrift.
Also von dem amerikanischen, von der Rockmusik-Ikone und Funk- und R&B-Ikone, ja. Prince, ich glaube 2016 verstorben.
Die Lupe zeigt auch, dass es eine echte Schrift ist.
Mhm, also ich sehe hier eine postkartengroße Karte, da ist Prince drauf mit einer
Gitarre. Man erkennt ganz deutlich den Lauf des Schreibgeräts auf dieser Karte.
Also ist nicht gedruckt schon mal?
Ja. Und kann man nur sagen, sowas hat der Prince nie gemacht. Der hat immer ganz bombastisch seine Unterschriften verziert und gemacht und immer nur individuell mal irgendjemandem eine gegeben. Mhm. Dass der sich hingehockt hat und am Fließband Unterschriften gemacht, das hat der nicht gemacht. Und das ist eindeutig so eine.
Mhm. Ja? Du hattest mir auch zwei Beispiele gezeigt, da ist mit einem Tintenstempel vorgegangen worden. Also ich hätte auch gesagt, klar, das ist
auch sehr gemein, weil es ja echte Tinte ist.
Ja. Eben, ja.
Also und das ist auch erkennbar, wenn man da ein paar Mal das unter einer Lupe mal gesehen hat, wie echte Tinte aussieht. Der weiß, das ist echt. Ja, das ist schon ganz gemein. Gerade komischerweise ägyptische Herrscher, die haben fast nur in Tintenstempel Autogramme gegeben. Und was auch noch ganz böse ist, das ist, dass es im Schlagerbereich, im Deutschen ist es vor allem sehr häufig mit Offset-Druck.
Ah, also da ist es wirklich auch eine Vertiefung, die man ertasten
kann. Man kann regelrecht, wenn man mit dem Finger drüber fährt, die Rille, die Tiefe, den Eindruck vom Schreiben selbst ertasten. Ja, aber es gibt natürlich dann Hinweise, wo man sagen kann, so gleichmäßig ist eine Unterschrift nie. Der Druck ist dann auch gleichmäßig und die daran allein erkennt man es dann. Und dass der Farbauftrag eben platt ist, nicht tiefer und heller. Sondern platt.
Also
und
man merkt schon.
Das sind oft Untersuchungen, wozu ich Lupe brauche oder sogar ein kleines elektronisches Mikroskop habe ich. Das ist so zum Drüberhalten und das hilft mir dann manchmal als letzte Sicherheit dann auch noch.
Also man merkt, dass die Expertise, was die Echtheitsprüfung betrifft, das ist was für alle Sinne, ne?
Ja. Auf jeden Fall.
Also zum Fühlen,
es geht
zum
ja
Sehen.
Auch schon mal los mit dem Papier. Bei alten Sachen, bei alten Urkunden und so weiter, da fühlt man schon mit einer gewissen Erfahrung, ist es aus der Zeit oder nicht.
Und das riecht
wenn's
ja auch
nicht
das
aus Papier. Der Zeit ist, dann kann es auch kein echtes Autograph sein. Ne?
Ja, und auch die Zusammensetzung des Papiers bestimmt oder der Geruch auch, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Ja, der Geruch fällt ein bisschen weg, weil
ist nicht so das Kriterium.
Es wird ja in Stapeln gelagert. Da ist nicht so viel Verlass drauf. Aber was zum Beispiel, ich hatte mal in einem Konvolut wohlgemerkt, ich hatte auch gleich gedacht, das ist nicht echt, darum habe ich es eingeschickt. Ans preußische Staatsarchiv, die haben das dann geprüft und da ging es um einen Brief
Friedrich dem Großen. Und da gab es einen Philosophen namens Wolf, der wurde von seinem Vorgänger des Landes verwiesen. Und eine der ersten Regierungshandlungen Friedrichs, nachdem er den Thron bestiegen hatte, war, diesen Philosophen zurück an seinen alten Lehrstuhl nach Leipzig zu beordern. Mhm. Und das war so fantastisch. Ja, dieses Autograph, allein schon die Bedeutung hat mich da total misstrauisch gemacht. Und da habe ich dann das eingeschickt. Und tatsächlich, die haben das am Wasserzeichen erkannt. Die haben gesagt, das Wasserzeichen gab es noch nicht zu Lebzeiten Friedrichs. Und das ist eindeutig.
Habe die Ehre. Auf BR Heimat. Mit einer Reise in die Welt der Autographen, der handschriftlichen Erzeugnisse bekannter Personen. Das ist schon eine Zeitreise, in die man da reingeht, wenn man zum Beispiel einen persönlichen Brief vor sich hat, in der Hand hält, den ein Wissenschaftler geschrieben hat vor 200 Jahren. Oder man hat eine Urlaubspostkarte in der Hand von einem Sänger aus den 50ern. Oder die Notizzettel eines Philosophen, wo Zahnbürste draufsteht. Und Klaus Meixner, wir sprechen jetzt mal über die Menschen, die bei dir sozusagen die Tickets lösen für die Zeitreise, die im Autographen kaufen. Was sind es für Leute? Vermutlich in all ihrer Verschiedenheit. Was verbindet die? Haben die was gemeinsam?
Die Faszination von ganz speziellen Persönlichkeiten. Das ist die große, was alle miteinander verbindet. Mag jetzt ein Komponist sein, der sagt, mein großes Vorbild ist der Brahms und deswegen sammle ich alles von Brahms. Oder Schriftsteller, der sich ganz an Walter von der Vogelweide orientiert oder was auch immer. Für den ist es natürlich ein Traum, mal ein Original von dem von ihm vergötterten Vorbild zu bekommen. Es gibt aber auch Leute, die ganz offen der ganzen Sache rangehen. Die wollen einfach, für die ist es einfach ein unglaubliches Gefühl, eine Urkunde mit der echten Unterschrift vom Kaiser zu haben. Mhm. Ja. Und es gibt natürlich dann auch die rein wissenschaftliche Sammlerei, das sind Archive und Institute. Wobei ich allerdings sagen muss, bei Archiven habe ich da keine guten Erfahrungen meistens gemacht.
Echt, ja?
Die sind gewohnt, die Sachen geschenkt zu bekommen aus Nachlässen. Mhm. Und für die ist es auch fast ein Sakrileg, dass es da jemanden gibt, der damit handelt.
Also du bist dann ein wenig Scharlatan für die?
Für die bin ich so ein bisschen so was Halbseidenes dann vielleicht. Ne? Mhm. Wobei meine wissenschaftliche Arbeit, die ich mit den Stücken in die einbringe, bestimmt nicht weniger ist als ein Archivmitarbeiter mit seinen Samthandschuhen. Ja?
Also, du hast ja eine, man nennt es glaube ich Provenienzforschung, die hast du ja schon zu leisten, weil du eben auch für die Echtheit verbürgen musst, weil sonst siehst du wahrscheinlich nicht hier mit mehr als 50 Jahren Erfahrung auf dem Buckel.
Ja, ja, ich habe ja schon mal gesagt, vollkommen frei von Irrtum kann überhaupt auch der beste Wissenschaftler oder Händler nicht sein. Aber sagen wir mal, bei den Sachen, wo es wirklich um viel Geld geht, da ist ja auch ein Interesse dabei des Käufers. Und das ist ja das Schrecklichste, was einem passieren kann, wenn man 20 Jahre glaubt, man hat einen echten Goethe in der Schublade und irgendwann stellt sich raus, der ist nur eine Fälschung. Ne?
Das ist dann kein so schönes Gefühl.
Ja.
Ja, im Safe lagern die Autographen oder in Rahmen und dann aufhängen?
Nein.
Machen das auch Menschen oder machen das Leute? Dass sie es wirklich nur für sich behalten und dann im Safe und gar nicht anschauen, vielleicht als Wertanlage?
Ja, aber da ist der Safe nicht unbedingt, ich meine, gut, wenn man ein echtes Musikmanuskript von Mozart besitzt, dann ist vielleicht doch der Safe besser. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich mische die Sachen ganz bewusst. Mhm. Ja, in meinem Vorräten, ich habe Stücke da drin zwischen 20 und 20.000 Euro. Ja, und es ist doch schön, wenn man dann ein Stück sozusagen verstecken kann. Ein 20.000 Euro Stück kann man dann verstecken zwischen lauter 20 Euro Stücken.
Das heißt, ich würde mich bei dir wundern, wenn ich deine Kartons durchschauen würde, was da neben wem ist, oder?
Ja, und vor allem auch nichts finden. Ja. Ne? Wenn du jetzt annehmen würdest, da gibt's wohl kein Problem, den wir mal gleich gefunden haben, den teuren Sigmund Freud oder was, dann sage ich viel Glück.
Pustekuchen.
Ja? Viel Glück.
Da hockst du 3 Tage dran,
bis du den da aus dem ganzen Ding rausgeholt hast.
Also eine riesige Bandbreite, eben die Autografen abdecken, letztlich wie das Leben halt auch. Ne? Du hast Philosophen oder Partituren, du hast aber auch einen Uwe Seeler Autogramm und
genau.
Das scheint dir auch ganz gut zu gefallen, dass es diese verschiedenen Aspekte gibt.
Ja, was mich immer ein bisschen angekotzt hat, fast schon, wenn ich mit meinem Vater auch früher unterwegs war, wir waren die Einkäufer, während meine Mutter daheim die Kundengespräche gemacht hat. Ja, und was mich da immer ein ganz kleines bisschen, ich mag das nicht so, das ist dieses Vornehmgetue. Ja, das war in historischen Sälen und das war aufgedonnert mit lauter Herren in Anzug und Fliege und du hast Getränke an den Tisch bekommen. Und je mehr Aufwand du da treibst, je abgehobener du diese Show machst, umso mehr kannst du natürlich Umsätze machen. Mhm. Da gehen manche Leute, die kaufen schon mal allein aus Selbstbildgründen dann bei so einem... anstatt von irgendeinem Nachlass von einer alten Witwe da was kaufen. Und das hat mich immer ein bisschen angeödet. Und da war das für mich fast befreiend, wenn ich dann, was weiß ich, ein Autogramm von den Rolling Stones hatte oder so. Ne? Mhm.
Welche Rolle spielt denn das Internet für dein Geschäft? Also hat es deine Kundenschaft sozusagen auch internationaler gemacht?
Ja, ich habe es lange vor mir hergeschoben, weil im Internet muss man ganz anderes arbeiten. Mhm. Meine Bestellungen, ich habe früher immer nur Verkaufskataloge rausgegeben, dann gab es danach 1-2 Wochen eine Bestellwelle. Mhm. Heutzutage, dadurch, dass ich im Internet präsent bin, auf meiner Homepage oder auch bei der sogenannten ZVAB, hat man wirklich, da kommt alle 2 oder 3 Tage kommt jetzt eine Bestellung rein.
Mhm. Ja. Also es ist weniger
kontrollierbar. Ich muss also dauernd präsent sein. Mhm. Ich kann nicht einmal 2 Wochen einfach sagen, komm, jetzt mache ich meinen Laden mal 2 Wochen zu. Das geht gar nicht. Mhm. Ja. Ich meine, es geht mit offiziell abmelden und auf der Website und
lauter. Aber wenn dann doch eine Anfrage kommt für ein gutes Stück, dann wird man sich wahrscheinlich doch mal aus dem Liegestuhl rausbequemen.
Ja, wobei auch da übers Internet sind die Leute doch ein bisschen vorsichtiger. Also der Schwerpunkt meiner Verkäufe im Internet, das sind Stücke, die so einen Wert haben, an die 500 Euro. So diese zwischen 200 und 500 Euro, das sind so die beliebtesten Positionen.
Wo kommen denn Kunden her aus dem Ausland? Also wie weit?
Also ich habe alleine 2 aus Japan.
Echt, ja? Mhm.
Und ich habe einen, der ist nach Neuseeland ausgewandert, hat früher an der Nordsee gewohnt. Ein alter, guter Kunde. Es macht auch immer Spaß. Manchmal entstehen richtige Freundschaften. Mhm. Man hat sich interessante Sachen zu erzählen gegenseitig. Über die Sammlung, über das, was man mal studiert hat oder über die gemeinsamen Interessen und Erlebnisse in dem Zusammenhang. Also ich habe da sehr gute Telefonpartner immer.
Und es ist dann auch so ein bisschen dieser persönliche Kontakt, ist ja an einem anderen Ende der Skala von so einem anonymen Internetdeal.
Naja, es ist ja auch so, man muss ja jemandem vertrauen. Mhm. Ja, und so ein Kunde, der merkt es, ob man das aus Leidenschaft zum Beispiel macht oder nur des Geldes willen.
Wenn du merkst, dass du einen Menschen ja glücklich gemacht hast mit dem Autografen, was macht es dann mit dir?
Das macht mich auch glücklich. Also wenn ich, das ist das Berühmte, jeder kennt es, jeden Abend gibt es da Bares für Rares und da sagen viele, wenn ich nur das Bewusstsein habe, dass es in die richtigen Hände kommt. Ja, und so geht's mir halt auch ganz häufig. Ja, ich bin wirklich froh, wenn zum Beispiel ein Archiv was kauft, weil ich weiß, dann kommt es in wissenschaftliche Hände und viele, viele Sachen gehören eigentlich dahin.
Klaus Meixner, lass uns doch jetzt mal bitte über ein paar besondere Stücke sprechen deines Bestands, deines Antiquariats. Also mehr als 10.000 sind es so ungefähr, die du im Fundus hast bei dir an Autografen. Wahrscheinlich schwer, da jetzt was rauszupicken, aber gibt es ein handschriftliches Original, das dir persönlich ans Herz gewachsen ist?
Ja, eins meiner schönsten Stücke, die ich überhaupt habe für meine Begriffe, ist nicht mal so was Teures, sondern eher was relativ Banales. Es stammt von dem Würzburger Dichter Max Dautendey. Max Dautendey aus Würzburg am Main hat er unterschrieben. Und zwar ist seine Freundin, also keine Partnerin, sondern wirklich seine Freundin, Klara Werefkin, mit ihrer Mutter in das Gut am Weg zur neuen Welt gezogen.
Gibt es heute noch, ne? Diesen Weg zur neuen Welt?
Auch? Ja, aber es ist schon lang kein Künstlerbegegnungszentrum mehr. Ne?
Aber
es wurde tatsächlich zu einem Würzburger bekannten, weit über Würzburg hinaus bekannten Treffpunkt von Künstlern. Viele zum Beispiel von den Worpsweder-Künstlern, die haben auch in Würzburg sich aufgehalten. Und als eben die Mutter und die Tochter eingezogen sind in dieses Gut, hat ihnen Max Dautendey ein wunderschönes Willkommensgedicht gedichtet.
Bevor du es vorträgst, vielleicht gerade noch mal beschreiben, was ich jetzt sehe. Du hast jetzt, ja, profan gesagt, einen Zettel vor dir, ein DIN A4-Größe, in der Mitte was gefaltet und es ist quer beschrieben von Max Dautendey. Wie würdest du die Handschrift beschreiben?
Ach, Max Dautendey hatte eigentlich sowieso eine gut lesbare Handschrift, die er in diesem Fall noch ein bisschen ausgearbeitet hat, glaube ich, weil ich könnte mir vorstellen, dass er das, nachdem er, entweder hat das denen sowieso nur übergeben oder bei so einer Art Einweihungsfeier hat er es verlesen.
Dann. Also zu diesem Anlass ist es verfasst worden. Jetzt trag doch mal die ersten paar Zeilen vor.
Also, das 7. Januar 1909, nachdem die drei Könige mit ihren Mohren eingegangen mit Kronen, Kamelen und goldenem Gezelt, folgten zwei polnische Fürstinnen ihnen unter den Toren. Zwei leibhafte Herrinnen einer ganz neuen Welt.
Und das war eben dieser Ort.
Das ist der Einstieg in das Gedicht. Es folgen noch 8 Zeilen, aber damit hat er auch gleich diese Brücke zur neuen Welt gegeben.
Ja. Und du hast gesagt, jetzt monetär, also finanziell, ist es gar nicht jetzt so im obersten Bereich angesiedelt, aber da geht es um Emotionen, oder warum
magst du dieses Stück so? Ja, ich bin Würzburger und für mich ist eine der schönsten Hänge, die es die Würzburg da hat, der Festungshang, der Nikolausberg. Wie oft bin ich schon an diesem Gehöft Weg zur neuen Welt vorbeigekommen? Und es ist doch immerhin ein interessanter Aspekt, dass das wirklich einmal ein Nabel mit des deutschen Kulturgeschehens war.
Wie bist du an dieses Stück gekommen? Möchtest du das verraten?
Das habe ich von einem Würzburger Antiquar gekauft, der das wiederum aus einem persönlichen Familiennachlass bekommen hat.
Das ist jetzt von 1909, hast du gesagt, datiert dieser
Gedicht. Ja, 7. Januar 1909. Genau. Also ich weiß nicht, ob das der Einzugstag war oder der Tag, an dem er es gedichtet hat. Das kann man nicht nachvollziehen. Aber Anfang Januar 1909 war dieser Einzugstermin in diesem Gut.
Wenn wir so ein paar Stücke rausgreifen aus deinem Bestand, was ist denn das älteste Stück? Bestimmt deutlich älter als 1909.
Ja, das älteste, was ich habe, stammt aus dem 14. Jahrhundert, aus dem 15. Jahrhundert. Und zwar geht es darum, der Vatikan musste immer Reliquien beglaubigen, damit sie dann eingesetzt werden konnten in ihren Kirchen. Ja, und da wurden ein Schindluder getrieben.
Also eine Echtzeitsprüfung, wie du es auch machen musst.
Da habe ich zum Beispiel irgendwie ein originales Stück Halstuch von der Maria Mutter Gottes oder ein Knöchel von Johannes dem Täufer und ähnliches. Immer vatikanisch mit Siegel und Unterschrift von einem Kurienmitglied unterschrieben. Ich weiß, bin jetzt überfragt, welcher das genau war.
Ist nicht so schlimm.
So und so, der da unterschrieben
aber
hat.
Aber es hat schon ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel.
Ja, ja. Auch witzig unter anderem volkskundlich, wie sind Reliquien überhaupt entstanden.
Und ist sowas dann, nennt jetzt mal leicht despektierlich, ein Ladenhüter oder gibt es da einen Markt und auch eine gewisse Nachfrage?
Ja, die gibt es natürlich relativ häufig. Selbst diese, die ganz alten, die sind, man hat ja tausende von Toten gebraucht, ne? Eine Kirche, eine katholische, darf nicht geweiht werden ohne ein Stückchen Heiliger drin. Also und das muss amtlich beglaubigt sein, dass das echt ist.
Und dementsprechend waren solche Schriften verhältnismäßig oft im Umlauf.
Ja, es ist zum Beispiel so, dass mit den Splittern, mit den Originalsplittern aus dem Kreuz Jesu, da könnte man ganze neue Kirchen bauen. Ja, so viel gibt es da an amtlich beglaubigten, echten Kreuzsplittern.
Das sind jetzt zwei Stücke aus deiner Sammlung. Wenn ich jetzt hergehen würde und sagen, Mensch, Herr Meixner, ich habe wirklich großes Interesse an diesem Dautendei.
Ja.
Den gibst du dann auch her, oder?
Selbstverständlich.
Weil du Händler bist und kein Sammler?
Ja, dafür entweder man ist Sammler oder man ist Händler. Beides geht gar nicht. Weil ich kaufe ja nach meinen Interessen ein. Ich kaufe das ein, was ich selber toll finde. Oder dem Preis angemessen wenigstens. Und in allen Fällen, in fast allen, würde ich es auch als Sammler behalten. Und entweder man sammelt oder man verkauft. Und es ist natürlich leider Gottes so, dass es oft die schönsten und tollsten Stücke sind, die man hat, die man auch verkauft.
Ist das dann manchmal so ein kleiner Stich ins Herz,
ja,
oder?
Ja, da hatte ich schon ein paar. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel diesen Dautendei-Brief irgendjemandem verkaufe, das wird schon ein Abschied bei Regelrechter, ja, weil ich den liebe. Aber es gibt auch ganz einfache Sachen, selbst Autogramme. Ja, früher hatte ich immer gewisse, ich gehöre nun mal zu der Generation Rockmusikstars, ja. Frank Zappa halte ich für einen ganz, ganz großen und ich war wirklich so happy, wie ich das erste Mal ein Autogramm von Frank Zappa hatte, dass ich mir gedacht habe, na, das wird das erste Stück sein, das ich nicht verkaufen werde. Und ausgerechnet das hatte ich nach 3 Monaten verkauft. Dann.
Das ist die letzte große Station auf unserer Reise in die Welt der Autografen, die finale Gesprächsrunde mit Klaus Meixner, dem Experten für Autografen, einem Händler aus Würzburg. Diese Station, die könnte uns zum Beispiel von Würzburg nach Berlin führen, in die Bundeshauptstadt. Ich habe mal geschaut im Internet, es nimmt mal lang hin, da gibt es eine spezielle Auktion. Da kommen Autografen unter den Hammer. Es gibt auch einen Online-Katalog, da habe ich mal rumgestöbert. Da gibt es Richard Strauss-Handschriften von Giuseppe Verdi oder Franz Liszt. Gehst du auch zu solchen Terminen, Auktionen nach Berlin? Ist das so ein Pflichttermin für dich?
Naja, Pflichttermin ist zu viel gesagt, aber es ist halt so, wenn man Spitzenstücke erwerben will, also richtige Highlights, sagen wir mal, alles ab 4 Stellen und darüber, da kommt man oft kaum um solche Auktionen herum. Die Spitzensachen, die werden auf Auktionen verkauft, auch auf anderen Sotheby's und wie das alles heißt.
Den ganz großen Häusern dann.
Ja. Und wenn man sowas will in der Richtung und ein paar Stücke braucht jeder Händler auch in seinem Angebot, da muss man mal tatsächlich am besten vor Ort, weil über Fern mitbieten, das hat viele Nachteile.
Aber das gibt's schon, oder? Dass dann so anonyme Bieter am Telefon sind oder im
sehr viele. Ja. Also bei der Auktion, die ich jetzt vor mir habe demnächst, da gibt's eine ganze Reihe von Mädels natürlich am Telefon, ja, und die auch verschiedene Sprachen sprechen müssen. Da kommen dann, da denkt man dann manchmal, es geht um irgendwelche Ölscheiks oder Hollywood-Stars, die da mal eben sich einen Brief vom Schiller anschaffen. Ja, und es ist wohl wahrscheinlich oft so.
Mhm. Ne? Das ist dann anonym, da weiß man auch nicht, wer da mitbietet.
Nee. Das ist ja überhaupt, damit wuchert ja ein Auktionshaus mit der absoluten Diskretion. Sowohl was die Quelle als auch was den Käufer angeht.
Aber das erinnert dann schon so ein bisschen an die Szenen, wie man sie vielleicht von der bildenden Kunst kennt, wo dann ein Monet oder was ein Picasso für so und so viel Millionen weggeht. Aber in diesen Bereichen sind wir noch nicht angelangt bei Autografen, oder?
Doch, ja, durchaus. Ich war mal dabei, als ein Manuskript von Karl Marx verkauft wurde. Das waren dann auch 500.000 Euro oder was. Und das war ganz eigenartig. Da kamen Leute, Südamerikaner, hat man sofort gesehen, so Indio-Typ, 5 Stück, kamen zusammen rein, kurz bevor das Stück zum Ausruf kam. Es war Fernseh da, alles hat mitgeschnurrt und der ganze Saal hatte bei den Ausrufpreisen schon mal allein durch die Höhen, die Beträge, um die es da geht, die Luft angehalten. Und die haben einfach ihre Hand hochgemacht und sie nicht runtergenommen, bis sie das Stück gekauft hatten.
Okay,
und kaum hatten sie es.
Ja.
Haben sie auch sofort die Auktion wieder verlassen. Wahrscheinlich hat der Flieger von ihnen so lange am Flughafen mit laufendem Motor gewartet.
Wahnsinn. Ich meine, so im kleinen Stil kennt man es ja als TV-Zuschauer von, ja, du hast Bares für Rares schon angesprochen. Da, wenn sich dann 2 auf ein Stück eingeschossen haben, ich meine, das sind dann keine 500.000, die dann weggehen, aber so ein Collier oder so, und da gibt es 2 von den Händlerinnen und Händlern, die wollen das haben, die tun sich dann hochsteigern gegenseitig. Ja. Und man selber steht so da und denkt, was passiert hier gerade? Ja. Hast du das auch schon erlebt?
Das habe ich auch schon erlebt. Da gibt es sogar Daten, die ein für alle Mal, zum Beispiel, ich kann mich erinnern an den Maler Kandinsky, der hat kurz 2 Sätze, ist er sogar auf seine Kunst eingegangen und das ganze Stück war ausgerufen auf der Auktion für 400 Euro.
Ich glaube,
es waren schon Vorgebote vorgelegen von über 2.000 Euro und am Schluss ist er dann für 8.000 oder 9.000 Euro über den Tisch gegangen. Ein Stück, das für 400 Euro ausgerufen war.
Eine Vervielfältigung dann, ja.
Und seitdem ist Kandinsky auf Auktionen fast nicht mehr für einen Händler bezahlbar.
Sowas geht dann auch in der Szene sozusagen rum, die wahrscheinlich relativ überschaubar ist dann auch. Ne? Also ich denke, man kennt sich dann auch, wenn man da so aufkreuzt auf Auktionen, dass da immer dieselben
natürlich, man trifft seine ganzen Kollegen und...
Und beäugt sich? Ist das Konkurrenz oder auch,
natürlich
auch Freundschaft? Oder
natürlich auch.
Geht sowas wenig?
Das fällt schon manchmal auf, wenn einer da ist und kauft auf einmal ohne Rücksicht auf Preise Stücke ein, ja, zum Beispiel.
Da denkt man dann, was ist denn mit dem passiert?
Oder ja, die arbeiten dann natürlich meistens im Auftrag.
Einen zahlungskräftigen Kundschaft im Hintergrund. Ja. Und muss man dann auch Tricks anwenden, um an ein Stück zu kommen manchmal und den anderen auszuboten?
Ja, es gibt eine ganz witzige Anekdote, die habe ich, glaube ich, erzählt.
Beim Vorgespräch mit der Yoko Ono.
Mit der Yoko Ono.
Also und Yoko Ono, die Frau von John Lennon war das.
Genau. Mhm. Und die ist ja ab und zu in Berlin. Mhm. Die hat da immer wieder Ausstellungen und so. Und ich war mit ein paar Kollegen in dem Foyer von dem Hotel gesessen, in dem auch die Auktion stattgefunden hat. Und es war gerade Auktionspause. Und auf einmal fährt vor der Türe so ein 6-türiger Schlitten vor.
Also eine Limousine.
Und auch gleich die livrierten Diener da vom Hotel, die haben da gleich ein Getue gemacht. Und da haben wir, ich glaube zu viert waren wir da auf einer Bank gesessen, haben wir gleich gesagt, ja, das kann jetzt nur die Yoko Ono sein.
Weil es war bekannt, dass sie in dem Hotel wohnt gerade.
Ja, das hat sich rumgesprochen gehabt. Und da hatte dann, und auch die Zeit, wo man dann zu irgendeinem Termin geht, hat gestimmt, früh um 9 oder zwischen 9 und 10. Und da war das dann so, alleine dieses Erlebnis, mal die Yoko Ono im Original an sich vorbeilaufen sehen, ja, hat meine Kollegen dazu gebracht, draußen auf den Stühlen sitzen zu bleiben. Ich bin schnell rein in die Auktion und habe genau gewusst, die Mitbieter habe ich jetzt los.
Und dann konntest du die
da habe ich tatsächlich ein Stück erworben, das ich sonst wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
Also man muss manchmal auch gewitzt sein und ein Gefühl haben für die Situation.
Ja, es gibt auch ganz viele, die warten erst mal ab, wie sich das entwickelt. Und dann ist man schon in Beträgen, wo man denkt, höher kann es nicht gehen. Und dann kommt auf einmal einer aus dem Hintergrund und bietet auf einmal doch noch mehr. Ja, das ist spannend, macht auch viel Spaß. Und der Nervenkitzel besteht einfach darin, dass es oft um sehr viel Geld geht.
Und das war Habe die Ehre für heute. Wir sind also angelangt im Heimathafen unserer Reise in die Welt der Autografen zusammen mit dem Kenner, Händler Klaus Meixner. Klaus, ich wünsche dir weiterhin viel Freude und Erfolg. Faszinierende Funde, glückliche Kunden, die deine Arbeit zu schätzen wissen und natürlich stets den unbestechlichen Blick für Original und Fälschung. Herzlichen Dank fürs Kommen und für die gemeinsamen 2 Stunden hier im Studio mit dir.
Also ich habe auch mich sehr zu bedanken und ich freue mich auch über die Gelegenheit, ein doch eher etwas versteckteres und unbekannteres Kapitel mal ein bisschen an die Öffentlichkeit zu holen. Und vielleicht ist es mir sogar gelungen, beim einen oder anderen dieselbe Begeisterung zu wecken, die ich auch für diese Materie habe.